Vorige Woche haben wir zuerst ein bisschen über die historischen Umstände dieser intensivierten Aristoteles-Rezeption im 13. Jahrhundert gesprochen und dann ein bisschen spezieller über Themen der Logik und der Wissenschaftstheorie. In der Logik ist das Wichtigste, dass Sie unterscheiden können zwischen der Eingrenzung dieses Gebiets, worum geht es da als solchen, und in der Logik geht es eben um den Schluss. Das Thema der Logik ist, was ist ein Schluss? Und wenn jemand diese Antwort gibt, dann hat er natürlich nichts gesagt, wenn er nicht noch dazu sagen kann, was unter seinem Schluss zu verstehen ist. Nicht? Und das ist das Wort Schluss heißt bei Aristoteles, wird bei Aristoteles übersetzt mit Syllogismus. Und ein Schluss ist eben ein sprachliches Gebilde von der Art, dass wenn eines gesetzt oder akzeptiert ist, etwas anderes, davon Verschiedenes mit Notwendigkeit folgt. Dadurch wird das Gebiet festgelegt, ja, durch diese Erklärung von dem, was ein Schluss ist. Und die Theorie gibt eine Antwort in möglichst allgemeiner Weise darauf, was jetzt eigentlich welche Art von sprachlichen Gebieten diese Anforderung erfüllen. Das kann man, habe ich gesagt, durch Beispiele jemandem erklären, was damit gemeint ist, aber eine Sammlung von Beispielen ist keine Theorie. Eine Theorie ist etwas, was sozusagen auf einer höheren Stufe aus allgemeinen Prinzipien erklärt, wenn es diese und jene Eigenschaften hat, dann ist es ein Schluss, und wenn es diese Eigenschaften nicht hat, ist es kein Schluss. Und da taucht sozusagen die kleine sprachliche Schwierigkeit auf, aber die müsste für jemanden, der älter als 7 Jahre ist, auch überwindbar sein, dass das Wort Syllogismus eine zweite Bedeutung hat, nämlich diese konkrete Vorstellung des Aristoteles davon, wie die Dinge ausschauen, die diese erste Anforderung erfüllen. Also die aristotelische Syllogistik als Theorie ist eine neben anderen möglichen Theorien, die angeben, wie man alle Syllogismen erklären kann. In einer bestimmten Weise ist auch die logische Theorie von Gottlob Frege, die sozusagen die erste ist, die wirklich total den Aristoteles völlig außer Kraft gesetzt hat, beantwortet, ist auch eine Theorie von dem, was eigentlich ein Syllogismus im Sinne von Schluss ist. Aber es ist natürlich alles andere als eine ganz andere Theorie als die syllogistische Theorie des Aristoteles, wenn Sie das so. Ne? Also im engeren Sinn ist ein Syllogismus bei Aristoteles dann ein sprachliches Gebilde, das aus 3 Sätzen besteht, von denen 2 die Prämissen bilden, einer die Konklusion, und jeder dieser Sätze besteht aus 2 Termen, wobei der eine eben das angibt, worüber da etwas gesagt wird, und der zweite angibt, was darüber gesagt wird. Und diese 2 Terme sind, das ist die letzte Festlegung des Aristoteles, auf eine von 4 möglichen Arten miteinander verbunden. Und seine Idee war ihm, auf eine schematische Weise, auf eine allgemeine Weise zu zeigen, wie bestimmte Konstellationen von diesen 3 Sätzen, nämlich wenn in diesen 3 Sätzen insgesamt immer genau 3 verschiedene solche Terme vorkommen, wie die dann gültige Schlüsse ergeben. Das behandeln wir nicht, das haben wir gar nicht mehr behandelt, weil wir hier ja keine Logikvorlesung halten. Aber wenn man diese Vorstellung hat von solchen 3er Gruppen von Sätzen, die diese Bedingungen erfüllen, dann kann man rein auf der sprachlichen Ebene eine ganz interessante und fruchtbare Unterscheidung treffen, nämlich die zwischen den sogenannten wissenschaftlichen und den dialektischen Syllogismen, haben wir gesagt, wobei die einen, bei denen zusätzlich angenommen wird, dass die Prämissen wahr sind, das sind die wissenschaftlichen, und die anderen dadurch charakterisiert sind, dass man annimmt, dass die Prämissen plausibel sind. Wenn angenommen wird, dass die Prämissen eines gültigen Schlusses plausibel sind, dann ist für den, dem sie plausibel sind, die Konklusion zwingend. Dann ist ihm durch den Formalismus, in den man diese Prämissen einfügt, gesichert, dass der nicht zu dem einen Ja sagen kann und zu dem anderen Nein, sondern dann ist es eben von dem Typus, wer A sagt, muss auch B sagen. Er kann sich nur rauswinden, indem er sagt, ich sage gar nicht A. Na? Aber wenn ich zusätzlich zu diesem Formalismus der Schlüsse auch noch über eine Theorie verfüge, die mir sagt, wie ich rauskriege, wie ich am besten standardisieren kann, was für eine bestimmte Gruppe von Hörern plausibel ist, und das macht die Rhetorik, die bietet so eine Theorie an, dann kann ich die Effizienz des Überredens natürlich steigern. Und vor allem habe ich ein Mittel, wie ich das jemandem erklären kann. Und sozusagen nicht darauf angewiesen bin, dass wenn ich das jemandem beibringe, diese Sachen, dass er sozusagen dauernd bei mir zuschaut und nachmacht und nur übt. Die kann sozusagen den Lernprozess vereinfachen. So wie man das Lernen einer Sprache, wenn man schon ein Erwachsener ist, sich dadurch leichter machen kann, dass man die Grammatik dieser Sprache lernt. Also bei der ersten Sprache, die wir alle lernen, gehen wir alle nicht so vor. Niemand von uns ist so vorgegangen, dass wir zuerst die Grammatik gelernt hätten. Also da hätte man nie Deutsch gelernt, wenn wir, oder sozusagen unsere Muttersprache, wenn wir zuerst die Grammatik hätten lernen müssen. Aber als Erwachsener ist es eine ganz wesentliche Sache, und erleichtert einem das Lernen einer Sprache ganz enorm, wenn man die Grammatik lernt. So ähnlich, nicht? Aber, haben wir gesagt, was eine Wissenschaft ist, ist dadurch noch lange nicht klar. Nicht? Eine Wissenschaft ist nicht schon, hat man nicht schon dadurch, dass man sozusagen Syllogismen produzieren kann mit wahren Prämissen. Da ist mehr dazu erfordert. Und da haben wir ein paar wichtige Sachen herausgearbeitet. Also vor allem, dass bei Aristoteles im Unterschied zu früheren Autoren klargemacht wird, dass man eine Wissenschaft als solche beschreiben kann, nicht nur als eine Kompetenz, die jemand hat, also eine besonders hochentwickelte Kompetenz auf einem bestimmten Gebiet, sondern dass man die Wissenschaft beschreiben kann auf einer abstrakteren Ebene als eben ihrerseits ein noch größeres sprachliches Gebilde, einen Zusammenhang von Sätzen. Einen Zusammenhang von Sätzen, die in einer bestimmten Weise geordnet sind, nämlich in solchen Begründungszusammenhängen geordnet sind, die in diese syllogistische Form gebracht werden können. Und zweitens so geordnet sind, dass man von allen anderen Sätzen, die es da gibt, diejenigen unterscheiden kann, die die allerallgemeinsten sind. Auf die man, wenn man fortgesetzt Warum-Fragen stellt, zuletzt kommt. Dass diese Begriffe oder diese Sätze sind die Grundbegriffe oder Grundsätze der jeweiligen Wissenschaft. Das ist ein wichtiger Punkt bei Aristoteles, dass ganz, ganz entscheidend und von ihm selbst auch klar gemacht wird, dass diese Grundsätze selber nicht einer Begründung bedürftig sein dürfen mehr. Also eine Wissenschaft gibt es nur dort, wo es bestimmt ist. Eine Wissenschaft ist ein Zusammenhang von Begründungen, hauptsächlich bei ihm, weil die wissenschaftliche Tätigkeit ja auch vor allem das Beweisen ist. Ne? Deswegen ist der gute Wissenschaftler der, der sozusagen alle potenziellen Gründe für die Sachen kennt, die die anderen nicht verstehen. Ne? So, und wenn die Wissenschaft ein Zusammenhang von Begründungen ist, von ihm allgemeinen Begründungen, wo die Warum-Frage jedes Mal erneuert wird, dann, so hat Aristoteles gesehen, ist es notwendig, dass es Sätze gibt, die nicht mehr begründet sind. Sonst würde die Wissenschaft keine abgegrenzte Einheit bilden, sonst könnte man sie nicht beschreiben. Und die jeweiligen Wissenschaften sind genau durch diese, ihre jeweils allgemeinsten sozusagen Grundsätze bestimmt. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt bei Aristoteles, dass es sozusagen für jede Wissenschaft gewisse Sätze geben muss, die nicht begründet sind. Das heißt aber auch indirekt, nicht direkt, da müsste man ein bisschen argumentieren, um das zu erklären, genauer zu erklären, aber man kann es auch intuitiv verstehen. Das heißt auch, dass die Wissenschaft im Grunde, habe ich Ihnen letztes Mal gesagt, sozusagen relativ abgeschlossene Einheiten bilden, die nebeneinander stehen und nicht sozusagen jetzt ihrerseits dann noch einmal so eine Architektur darstellen, in der es höchste und weniger hohe geben könnte, sondern die stehen sozusagen auf einer Ebene nebeneinander. Ja? Ist das klar? Ne? Weil, wenn es sozusagen solche Abhängigkeiten gäbe, dann wäre es tendenziell eben so, dass es überhaupt nur eine Wissenschaft gibt. Ne? Das sind natürlich Ideen, die man auch haben kann. Das sind aber andere Ideen als die des Aristoteles. Das sind sozusagen prinzipiell andere Ideen. Das ist eine Idee, die in unserer Zeit oder spätestens ab dem 17. Jahrhundert eine sehr wichtige ist, dass sozusagen alle Wissenschaften in ein System zusammengefügt werden können sollten. Aber das ist nicht die aristotelische Vorstellung. Die jeweiligen Wissenschaften sind voneinander unabhängig und durch ihre jeweiligen obersten Grundsätze definiert. Das betrifft insbesondere ein Paar von Wissenschaften, das wird für uns noch interessant sein, bei denen uns das besonders seltsam vorkommt, nämlich das betrifft vor allem das Verhältnis von Physik und Mathematik. Für uns ist ja mehr oder weniger klar, wir haben sozusagen seit Jahrhunderten haben wir die Vorstellung, dass die Physik eine mathematische Wissenschaft ist und das ist schon viel länger so, als dieses berühmte Buch von Isaac Newton geschrieben worden ist, das im Titel schon so heißt, nicht? Mathematische Prinzipien der Naturphilosophie. Aber das ist bei Aristoteles nicht so. Da gibt es so etwas wie eine mathematische Physik nicht, weil das zwei verschiedene Wissenschaften sind, die von zwei ganz verschiedenen Arten von Gegenständen handeln. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man immer im Hinterkopf haben muss, wenn man über die Wissenschaftsauffassung des Aristoteles im Vergleich mit der modernen Wissenschaftsauffassung spricht. Und jetzt ist folgender Punkt, da weiß ich jetzt nicht, ob ich da noch dazugekommen bin, aber es ist ein sehr wichtiger Punkt für uns hier. Obwohl es so ist, das müssen Sie verstehen, der Punkt, der jetzt kommt, obwohl es also so ist, dass die Wissenschaften nicht in so einem Gebäude da angeordnet sind, also was ich, die oberste, eine Wissenschaft 0 und dann eine Wissenschaft 1a, 1b und so weiter und dann irgendwie noch so Subdisziplinen, also so ist es eben nicht, sondern es steht Wissenschaft 1 auf einer Ebene, Wissenschaft 2, Wissenschaft 3 und so weiter. Da ist die Physik, da ist die Biologie, da ist die Mathematik und weiß ich was alles noch. Ja? Das ist das aristotelische Bild. Aufgebaut sind sie im Prinzip alle ganz ähnlich, nicht? In diesen syllogistischen Zusammenhängen, als sprachliche Gebilde genommen immer natürlich. Nicht? So, und unterschieden sind sie durch jeweils die oberste Ebene in diesen sprachlichen Gebilden, nämlich ihre Grundsätze. Nicht? Das habe ich jetzt ja vorhin schon gesagt. Und jetzt kommt Folgendes dazu, dass man verstehen muss in seiner eigentlichen Bedeutung. Obwohl es also nicht so eine Hierarchie gibt, gibt es nach Aristoteles so etwas wie mindestens zwei universale Wissenschaften. Also gibt es zwei Wissenschaften, die einen Sonderstatus haben gegenüber den anderen, und dieser Sonderstatus besteht darin, dass sie universeller sind, dass sie nicht, jede dieser Wissenschaften ist ja vor allem dadurch von den anderen verschieden, wenn man sich das genauer überlegt, dass sie von einem anderen Erfahrungszusammenhang ausgehen. Na? Man kommt ja zu diesen obersten Prinzipien, habe ich Ihnen erklärt, durch eine Kultivierung eines Wissens, das zuerst einmal nur ein Erfahrungswissen ist, dann ein Expertenwissen ist, dann ein strukturiertes Expertenwissen ist, das weitergegeben werden kann in Lehrbüchern eventuell schon oder in Sammlungen oder sowas ähnlichen und so. Also man bleibt ja sozusagen von der Entstehung der Sache her, bleibt die Wissenschaft ja immer an einem bestimmten Erfahrungszusammenhang gebunden. Ne? Also die Biologie ist die Lehre von den organischen Wesen, die Mathematik ist die Lehre von sehr abstrakten Gegenständen, die man noch näher charakterisieren muss. Die Physik ist die Lehre von der natürlichen Bewegung. Und so hat jedes seinen eigenen Erfahrungsbereich. Und da gibt es zwei Wissenschaften, die eine Ausnahme bilden. Da gibt es zwei Wissenschaften, deren Erfahrungsbereich sozusagen total ist. Der Witz ist nur, das bedeutet nicht, dass die den anderen so übergeordnet werden. Ja, die sind auch Wissenschaften, so wie die anderen. Die sind auch sozusagen jeweils einzelne Wissenschaften, nur ihr Erfahrungsbereich ist so quasi. Man könnte sich das so vorstellen, da hat man den Erfahrungsbereich, und da kommt man zu der Wissenschaft und der Wissenschaft und der Wissenschaft. Und dann gibt es außerdem noch zwei Wissenschaften, aber die kommen deswegen nicht da drüber zu stehen. Ist das klar? Vor allem ist es nämlich nicht möglich, aus den Prinzipien dieser zwei universalen Wissenschaften die Prinzipien der anderen Wissenschaften abzuleiten, sondern zu den Prinzipien jeweils einer Wissenschaft kommt man immer nur ausgehend von diesem Erfahrungsbereich. Ja? Das ist sozusagen der Punkt. Aber zu den Prinzipien von diesen beiden universalen Wissenschaften könnte man so quasi von jedem Erfahrungsbereich aus kommen. Na? Also es gäbe noch eine Alternative zu meiner Zeichnung, die da diese große Knackwurst über die kleinen Krammelknödel drüber gebildet hat, nämlich dass man einen Pfeil von jedem einzelnen Krammelknödel zu jeweils einer von diesen beiden Wissenschaften macht. Was sind das für Wissenschaften? Wie heißen die? Jemand eine Vorstellung? Was ist es, wovon man eine Wissenschaft haben kann, was wirklich so universal ist, dass es jeden Erfahrungsbereich abdeckt? Genau, also das haben Sie schon mal irgendwo bei mir, oder? Vielleicht. Genau. Also die eine dieser beiden Wissenschaften ist die Rhetorik. Warum? Klarer Fall, reden kann man über alles. Ja? Das ist ganz primitiv, ja? Weil man über alles reden kann. Und außerdem, das hat auch noch einen spezielleren Grund, weil wir ja gesehen haben, nicht nur, dass es, weil man über alles reden kann, sondern weil wir gesehen haben, dass wenn man von einem bestimmten Erfahrungswissen zu einer Wissenschaft kommen will, es da auf diesem Weg von diesem Pfeil sozusagen einen Punkt gibt, wo ganz entscheidend ist, dass dieses Wissen sprachlich gefasst werden kann und sozusagen die sprachliche Fassung dieses Wissens, spezifiziert, strenger gemacht, systematisiert werden kann. Also dass da eine Sprachkompetenz in jeder Wissenschaft auf dem Weg von Erfahrungswissen zu Wissen in jedem Fall irgendwo eine besondere Art von Sprachkompetenz erforderlich ist. Das ist auch ein Grund dafür, dass man sagt, in jeder Wissenschaft kommt auf dem Weg zu ihren Grundsätzen sozusagen eine besondere Art von Sprachkompetenz ins Spiel. Daher ist die Rhetorik, ja. Und die andere Wissenschaft, die universal ist die Philosophie oder eben was uns interessiert, müssen wir nicht unbedingt Philosophie sagen, das was Aristoteles die erste Philosophie nennt oder was wir auch Ontologie nennen können, die theoretische Philosophie, die Lehre, die philosophischen Theorien über das Sein. Na? Ist auch relativ klar, warum. Na? Weil alle Wissenschaften sich mit dem beschäftigen, was ist, beziehungsweise wissen wollen, was es von dem, worüber sie reden, jetzt auch wirklich gibt und was nicht. Ne? Also mit dem Sein haben alle zu tun. So wie alle mit Sprache zu tun, haben alle mit dem Sein zu tun. Aber man kann aus der Philosophie, aus der ersten Philosophie, das ist eben der große Unterschied zu einer ganzen Menge neuzeitlicher Ideen, man kann aus der ihren Grundsätzen nicht die Grundsätze sozusagen der Biologie ableiten. Ne? Um die Grundsätze der Biologie zu gewinnen oder zu verstehen, muss man sich einfach erfahrungsmäßig einmal mit dem auseinandergesetzt haben, was lebendige Organismen sind, was die Vermehrung, was die Reproduktion sozusagen der Arten und so weiter bedeutet, was Bewegung ist und so weiter. Verstehen Sie ungefähr? Also das ist sozusagen sehr, sehr verkürzt. Ja? Noch ein zusätzlicher, ganz wichtiger Punkt. An der Wissenschaftstheorie des Aristoteles, diese Idee, das wird nämlich interessant in diesen Hochmittelalter. In dem Moment, wo diese Wissenschaftstheorie bekannt wird, ist das ein springender Punkt. Das schieben wir noch, also was heißt, das behandeln wir jetzt ganz kurz, diese Fragestellung, die behandeln wir ganz kurz in dem Rahmen eines ebenfalls recht kurzen unzulässig kurzen Eingehens auf den bedeutendsten Philosophen, mit dem wir da vielleicht überhaupt zu tun haben in dieser Vorlesung, nämlich Thomas von Aquino. Also der ist sozusagen mit vielen ganz, ganz wichtigen Entwicklungen in der Philosophie, die bis heute eine Rolle spielen, verbunden, von denen wir fast alle weglassen und uns auf diesen einen Aspekt hier konzentrieren. Also gelebt hat der Mann, über den Sie viele, wie soll man sagen, nicht unbedingt die substanzielle, aber sehr viele und sehr interessante Informationen in Umberto Ecos Roman Dann haben wir der Rose lesen können, wie zum Beispiel also herausstechendes Faktum, dass er so dick war, dass wie er tot war, es schwer möglich war, ihn über die Stiegen in seinem Haus runterzubringen. Hat er, also bevor er gestorben ist, hat er gelebt, und zwar von 1225 bis 1274. Er ist ein Italiener gewesen, irgendwo in der Nähe von Rom geboren, also in einem Ort namens Rocca Secca. Hat mehrfach für längere, also mindestens zweimal für längere Zeit in Paris gelebt, aber auch in Köln. Ich habe Ihnen erzählt, dass er ein Schüler dieses Albertus Magnus gewesen ist. Ab Ende der 50er Jahre hat er dann auch wieder eine Zeit lang in Italien gelebt. Gestorben ist er schließlich auch in Italien. Der Witz ist, dass in dem Moment, wo auch diese Wissenschaftstheorie des Aristoteles ein Punkt ist, sozusagen etwas, das man nicht übergehen kann, es möglich wird, die Frage des Verhältnisses von Philosophie auf der einen Seite, also Logik und Metaphysik vor allem, und Theologie auf der anderen Seite sehr viel systematischer zu stellen oder anders zu stellen, als wir das bisher immer gesehen haben. Zunächst einmal, und das ist auch ein Punkt, der bei Thomas, also wo Thomas sehr, sehr wichtig ist und so quasi verantwortlich, diese Möglichkeit ergriffen zu haben. Zunächst einmal ist es möglich zu sagen, dass die Theologie eine Wissenschaft ist. Das ist schon mal was anderes, als wir bisher hatten. Die Theologie kann als eine Wissenschaft aufgefasst werden. Und zwar eben genau in diesem Sinn, dass sie ihre eigenen Grundsätze hat, die andere Grundsätze sind als die der Physik oder der Mathematik und so weiter, und dass sie einen Begründungszusammenhang zwischen Sätzen darstellt. Eine besondere Sache in der Theologie ist die Frage, die sich aus dieser Unbegründetheit der obersten Grundsätze ergibt. Also danach habe ich Ihnen ja extra vorher erklärt, dass nach der aristotelischen Auffassung die obersten Grundsätze jeder Wissenschaft unbegründet sind. Das sind die allgemeinsten Grundsätze, Grundprinzipien, bei denen man eben landet, wenn man in einem bestimmten Gegenstandsbereich verstanden hat, worum es da geht. Da ist es bei der Theologie natürlich so, oder in der christlichen Theologie so, dass man sagen muss, wenn man dieses Wissenschaftsgebäude sich anschaut und man ist bei diesen obersten Grundsätzen angelangt, dass dann der Ausdruck unbegründet oder unbegründbar die spezielle Bedeutung hat oder die spezielle Bedeutung bekommen muss für uns unbegründbar, aber durchaus in einem noch höheren Wissen gegründet, weil wir ja genau wissen, dass in Gott selbst, dass Gott selbst, von dem diese Wissenschaft ja handelt, sich selbst transparent ist. Also eine Art von Wissen oder Einsicht in das, was er selber ist, hat, die wir nicht haben. Das heißt, dass man dort so quasi zwar sagen kann, das sind unbegründbare Prinzipien, aber wir wissen zugleich, dass es jenseits dieser Prinzipien eine Instanz gibt, in der sie sehr wohl gegründet sind und die sozusagen sich selbst transparent ist. Wir wissen, dass diese Prinzipien in Gott selbst noch einen tieferen Grund haben, aber wir wissen nicht, wie sie in ihm gegründet sind. Er selbst aber hat einen, natürlich, er ist sich selbst, ihm ist alles und er ist auch sich selbst vollkommen transparent. Es gibt nichts, was Gott nicht weiß. Aber, also vor allem weiß er alles über sich selber. Eine Frage ist, ob aus diesem Wissen, das er über sich selber hat, sowieso nicht schon jedes andere Wissen folgt. Aber das bringt natürlich gewisse Schwierigkeiten. Also da haben Sie ja gesehen, mit diesen Prädestinationsdiskussionen, die es da schon früher gegeben hat. Aber grundsätzlich hat er in das, wovon wir nur wissen, dass es noch einen weiteren Grund hat, in das hat er auch eine Einsicht betreffend die Art dieses gegründet Seins. Er weiß zum Beispiel, wie sich diese verschiedenen Grundattribute oder so, die ihm zukommen, die für uns sozusagen als Begriffe fassbar werden, wie genau sich die zueinander verhalten. Aber abgesehen davon ist die Theologie eine Wissenschaft wie die anderen, also nach Ableitungszusammenhängen aufgebaut. Und der wichtige Punkt ist jetzt natürlich der in der Geschichte, die ich Ihnen bisher erzählt habe, dass das heißt, dass in der Theologie im Großen und Ganzen, da kann man natürlich jetzt dann noch immer streiten, aber im Großen und Ganzen eine fundamentale Änderung eintritt, dadurch, dass man jetzt einfach argumentieren kann, dass es nicht mehr so einfach möglich ist, jemanden zu denunzieren, deswegen, weil er die Neigung hat, alles in Frage zu stellen und für und gegen alles zu argumentieren, so wie Bernhard von Clairvaux sozusagen den Abelard denunziert hat, dass das ein gefährlicher Typ ist, weil der dauernd herum argumentiert über Sachen, die man sozusagen von jeder Art von Dialektik oder Streitigkeit ausnehmen sollte. Das ist jetzt nicht mehr so. Natürlich gibt es am Rand, kann es dann noch immer ein Problem geben, weil ja argumentieren dürfen heißt, in einer sehr disziplinierten Art zu argumentieren. Was argumentieren heißt, ist ja durch diese aristotelische Schlusslehre, durch diese aristotelische Syllogistik vorgegeben. Es kann nicht einfach einer kommen und sagen, Gegenteils fällt mir das ein. Sondern da sagt dann der andere, so, also bitte, dann zeig mir einmal, demonstriere einmal. Nicht? Und wenn er das nicht kann, dann ist er auch, also man muss sozusagen ein Rüstzeug haben, um hier satisfaktionsfähig zu werden, natürlich. Nicht? Das ist dann das, was man dem ganzen Betrieb später auch vorgeworfen hat, dass das eine Fesselung, eine Einschränkung darstellt. Aber man darf nicht nur dieses und scholastisches Geklapper und so weiter von Syllogismen, also in einer, also die deutsche Bildungsbürgerin kennt das aus dem Faust hauptsächlich, nicht? Aber von diesem Einschnüren in diesem Geklapper. Aber man darf nicht nur das sehen, sondern man muss auch das Progressive dabei sehen. Ja? Also dass prinzipiell mal klar ist, dass in der Theologie argumentiert werden kann. Allerdings, eine Sache, die für die Theologie wirklich ein echtes Problem darstellt, wenn sie sich diese wissenschaftliche Legitimation geben will, ein echtes Problem stellt die Metaphysik dar. Also diese erste Philosophie, diese Wissenschaft vom Sein. Von dieser Sache mit der Sonderstellung der ersten Philosophie ist die Theologie in einer ganz anderen Weise betroffen als alle anderen Wissenschaften. Das spielt für die Theologie eine ganz andere Rolle als für die Mathematik oder für die Physik. Natürlich ist bei allen anderen Wissenschaften auch klar, dass sie sich mit dem Sein beschäftigen, aber das spielt in ihren Prinzipien keine Rolle. Ne? Also kein vernünftiges Physiklehrbuch fängt an mit einer Diskussion, ob das Sein der Eins ist oder sowas. Ne? Außer die aristotelische Physik. Das kann sozusagen als eine andere Abstraktionsebene betrachtet werden von die aristotelische Physik ist aber, die fängt deswegen damit an, weil sie zu einem großen Teil der Weg zu der Wissenschaft, der Physik ist. Und in der Theologie aber spielt es eine entscheidende Rolle, dass das, womit sich die Metaphysik beschäftigt, nämlich das Sein, dass das Gott selbst ist. Also dass der Gegenstand der Theologie das ist, womit sich die Metaphysik befasst. Das ist eine ganz andere Art von Konkurrenz. Also das, wovon die Theologen reden, ihr Gegenstand, ist genau das, wovon die sagen, dass es ihr Gegenstand ist. Wovon handelt nach Aristoteles die Metaphysik? Das ist auch etwas, was wir jetzt wirklich ganz grob, weil da kann man ja ein ganzes Leben damit verbringen, aber dieses ganz Grobe sollten Sie wenigstens ungefähr wissen. Vom Sein. Und wenn man das ein bisschen, das Erste, was man verstehen muss, wenn man sich fragt, worum es ihm da geht, also das ist eben in meiner Einführung in die theoretische Philosophie sozusagen ein Hauptpunkt gewesen und wird es auch im Sommersemester wieder sein. Sozusagen der springende Punkt bei Aristoteles ist seine Auffassung, dass das Sein auf vielfach verschiedene Weise ausgesagt wird. Also dass der Ausdruck Sein oder das Sein oder im Grunde das, was da halt gemeint ist, da hat es keinen Sinn, dass man von vornherein schon so Unterschiede macht wie das Sein als Hauptwort, das Sein als Zeitwort oder das Seiende oder so. Also dass das Sein sozusagen auf vielfach verschiedene Weisen ausgesagt wird. Also dass je nachdem, in welchem Kontext das Wort vorkommt, es grundlegend verschiedene Bedeutungen hat oder sozusagen was grundlegend Verschiedenes damit gewollt wird eigentlich. Und diese Unterscheidungen sind hauptsächlich sozusagen so eine Gabelung. Also dass man von dem Obersten ausgeht und dann gibt es so eine Gabel. Ja? Also eine erste und eine zweite Ebene. Nämlich, dass man erstens unterscheiden muss, die eine Bedeutung von Sein, in der von etwas gesagt wird, dass es existiert, im Unterschied dazu, dass es nicht existiert. Ja? Also das, was man auch übersetzen kann mit dem Wort Dasein. Ja? Oder Existenz. Ja? Und das Zweite könnte man sagen, die zweite davon sozusagen grundsätzlich unterschiedene Bedeutung von Sein ist, was man übersetzen würde als So-Sein. Das ist die Bedeutung, also man kann die Bedeutungen so auseinanderhalten, es kann doch für einen vernünftigen Menschen kein Zweifel darin bestehen, dass dieses Stück Kreide existiert, da ist. Ja? Sozusagen. Im Unterschied zu dem rot-gelb gepunkteten Stück Kreide, das ich jetzt in meiner linken Hand halte. Das existiert nicht. Ja? Also das ist sozusagen diese Bedeutung da. Das gibt es oder das gibt es nicht. Ne? Na, sowas gibt es gar nicht. Ne? So, dann meint man das. Und die andere, die dem kontrastierende Bedeutung des So-Sein ist, wenn man sagt, das ist weiß. Ja? Also prädikativ. Ne? Ist so und so. Ist von dieser oder jener Art. Also da schreibe ich her prädikativ. Und hier, und dann ist eben das Nächste, was noch dazugehört, was man unbedingt wissen muss, und das führt jetzt auf einen Punkt, der uns ja im Grund eigentlich schon total vertraut ist, weil über das die ganze Zeit da diskutiert worden ist, von Boetius an und auch schon früher. Äh, könnte man jetzt für unsere Zwecke abkürzend sagen, was ist das, was existiert? Nämlich, die Frage kann man so motivieren, die Frage stellt sich sozusagen eigentlich von selbst, auch wenn man schon diesen Unterschied hier hat. Nämlich als folgende Frage, kann ich, wenn ich sage, das ist weiß, dann habe ich das ist weiß sozusagen in dieser Art und Weise ausgesagt. Und ich verlasse mich, wenn ich annehme, dass Sie bei dem Beispiel mitgekommen sind, wie man so sagt in der Schule, verstanden haben, was das Wort weiß bedeutet. Ja? Wenn Sie jetzt alle ja sagen. Nicht? Wenn jetzt jemand sagt, weiß nicht, ne, bin nicht sicher, dann kann das verschiedene Gründe haben. Diejenige Person kann zum Beispiel, außer ich bin nicht sicher, die deutsche Sprache nicht beherrschen oder sowas. Ne? Außer dem Wort, das verstehe ich. Oder hat die Augen verbunden oder sonst irgendwas. Ne? Also da kann man nicht zustimmen einfach. Wenn man die Augen verbunden hat, kann man da nicht zustimmen, auch wenn alle anderen sagen, ja, es ist weiß. Also, die Frage, die sich dann ergibt, dass, wenn man die Bedeutung verstanden und weiß, was damit gemeint ist, da, wenn ich gesagt habe, das ist weiß, ob daraus sozusagen gefolgert werden kann, dass es etwas gibt, was das Weiße ist. Und in welchem Sinn? Ob es etwas gibt, was dasjenige ist, was weiß ist, oder ob es außerdemjenigen, dem die Eigenschaft zukommt, weiß zu sein, auch noch was anderes gibt, wie eben die Weiße. Ja? Das Weiß an sich oder so. Also kurz und gut, die Frage, um die es ja sowieso in diesem ganzen Universalienstreit die ganze Zeit gegangen ist, was wir schon gehabt haben, das hat ja hier seinen Ursprung eigentlich bei dem Aristoteles, nämlich darin, dass es problematisch ist, anzunehmen, dass es noch irgendwelche andere Dinge gibt, von denen man sagen kann, dass es sie wirklich gibt, außer den einzelnen Dingen. Außer den einzelnen unverwechselbaren Dingen, die von jedem anderen Ding auch derselben Art verschieden sind. Also außerdem gibt es noch etwas, was Mensch ist, außer allen einzelnen Menschen. Das war ein Beispiel, das da vorgekommen ist immer wieder. Gibt es außerdem Sokrates und den Plato und Ihnen und allen von uns und allen, die schon hier gelebt haben. Von mir aus sind auch die dazuzählt, die noch einmal leben werden und so, noch irgendwas anderes, was Mensch ist? Also auf den ersten Blick würde man natürlich sagen, spricht nicht viel dafür. Ne? Aber es gibt doch eine Sache, die dafür spricht, anzunehmen, dass es noch so etwas gibt, nämlich, dass man über solche Allgemeinheiten in derselben Art und Weise reden möchte oder manchmal in derselben Art und Weise reden möchte, wie über die einzelnen Individuen. Und Aristoteles hat an diesem Punkt sozusagen eine ganz spezielle Theorie, nämlich sowas nach der Terminologie, die wir da jetzt im Mittelalter kennengelernt haben, sowas wie einen gemäßigten oder eingeschränkten Nominalismus. Seine Auffassung, also sozusagen da Individuen und Universalien. Nicht? Also zwei verschiedene Arten von Sachen, denen Existenz in dem Sinn des Daseins zugesprochen werden kann. Und die aristotelische Auffassung hier ist die, primär ist es so, dass einfach nur die Individuen es sind, die existieren. Und alles andere sind nur Sachen, die man über die Individuen aussagen kann. Die Individuen sind dasjenige, was immer nur in der Rolle dessen, worüber etwas gesagt wird, vorkommt. Ja, die Einzeldinge. Aber gewissen Universalien kann man auch ein Sein zusprechen, unter der Voraussetzung, dass es Individuen gibt, die diese Universalien realisieren. Also man kann nicht so sozusagen allein davon, dass man über was reden kann und sich über eine Sache verständigen kann, die Bedeutungen versteht, daraus kann man nicht schließen, dass es die Sache, dass es das auch gibt. Aber wenn man Individuen namhaft machen kann, die das sind, nämlich im Sinne von so sein, dann kann man über das auch sozusagen als etwas sprechen, was existiert. Und insbesondere sind da ins Auge zu fassen, das Paradigmatische, solche Universalien, die natürlichen Arten. Also sowas wie Mensch, im Unterschied zu was kann man jetzt sagen, elektronisch gesteuerte Kaffeemaschine oder so. Die natürlichen Arten, das heißt, diejenigen Allgemeinheiten, bei denen sozusagen in die Allgemeinheit sozusagen ihre Fähigkeit zur Selbstreproduktion, der Selbsterhaltung mit eingeschlossen ist. Also das wollen wir jetzt nicht näher diskutieren, aber das haben wir bei den Prädikabilien, nicht, was der Unterschied sozusagen zwischen einer Art und einer Gattung ist. Eine Art ist sozusagen das nächste Allgemeine, ne, das so quasi über ein Individuum ausgesagt werden kann, als sein So-Sein im Unterschied zur Gattung. Und insbesondere über die kann man dann so sprechen, als würden sie existieren, weil es eben, das geht in die Definition der natürlichen Art ein, eben solche Individuen gibt, die das sind. Also das ist ungefähr diese, ein gemilderter Nominalismus. Das ist die Idee. Bei diesen Unterscheidungen zwischen dem prädikativen Sein und der Existenz, da geht es nochmal um was anderes, also um die Prädikabilien als solche. Ne? Das ist eine noch fundamentalere Unterscheidung zwischen Sein als als Existenz und Sein als Prädikation. Der wichtige Punkt bei Aristoteles, der nächste wichtige Punkt bei Aristoteles ist der, dass wenn man sich, dass diese eigentümliche Konstruktion, Sie sehen natürlich, dass hier sozusagen eine Beziehung besteht, dass unter dem, was Prädikat ist, ja, was nur prädikativ ist, manches sozusagen da hinübergenommen werden kann. Also manches etwas ist, was auch die Rolle eines quasi primären Subjekts, also dieses, worüber etwas gesagt wird, spielen kann. Diese Unterscheidung, wenn wir hier nur sozusagen engste Artbegriffe und insbesondere natürliche Arten hernehmen, dann kann man diese Unterscheidung zwischen diesen beiden auch parallelisieren mit der aristotelischen Unterscheidung zwischen erster und zweiter Substanz. Aber das ist jetzt nicht so nicht so wichtig für uns. Was wirklich wichtig ist, ist, wie Aristoteles, wenn er sagt, dass das Sein in dieser Weise auf verschiedene Arten ausgesagt werden kann, sozusagen die Einheitlichkeit dieser Wissenschaft und die Einheitlichkeit des Seins sozusagen eigentlich aufrechterhält. Also wie er zum Beispiel, warum und wie er es schafft sozusagen, das in eine Theorie, die wir Ontologie nennen, zu integrieren und nicht auseinanderfallen zu lassen in eine Theorie, die Ontologie ist, auf der Seite da, und in eine andere Theorie, die irgendeine Art von Sprachlogik oder so etwas ist. Das ist in seiner eigenen Entwicklung ein bisschen ein Problem, und es gibt tatsächlich so eine Art von Tendenz bei ihm, dass sich das ein bisschen schärfer auseinander trennt im Laufe der Zeit. Also in frühen Stadien ist das alles eine Sache, und später gibt es ein bisschen einen Unterschied zwischen Ontologie im eigentlichen Sinn und den sprachlogischen Aspekten. Aber grundsätzlich kommt es für ihn darauf an, dass das eine Theorie ist, sozusagen Kern der theoretischen Philosophie, worüber wir da sprechen. Und wodurch wird diese Einheitlichkeit bei ihm gesichert? Da gibt es eigentlich nirgends wirklich eine echte Aussage von ihm darüber, aber es ist völlig klar, also das ist ein Problem, das er hat, aber sich nicht explizit gestellt hat. Aber es ist völlig klar, worin oder wodurch diese Einheitlichkeit garantiert ist. Nämlich dadurch, dass alle Begriffe, die er da entwirft, Serien von neuen theoretischen Begriffen, die dann auch im Hochmittelalter wieder benutzt und aufgegriffen worden sind, dass alle diese Begriffe, die er da entwirft, immer auf den Prüfstand stellt, dass sie an einem bestimmten existierenden individuellen Ding eine Bedeutung haben müssen. Also wenn sozusagen ein theoretischer Begriff von ihm da eingeführt wird, wie zum Beispiel der Begriff Wesen, ja, oder sowas Ähnliches, oder Definition oder so, oder eben diese Prädikabilie, dass er dann zugleich erklärt, was an einem jeweils einzelnen Ding das ist. Also das sind eben nicht theoretische Begriffe bei ihm, nicht nur Begriffe, die wir einführen und die dadurch legitimiert sind, dass wir sagen, wenn ich den Begriff nicht hätte, dann könnte ich es nicht verstehen. Das wäre für ihn zu wenig. Ja? Also ohne den Begriff kann ich diesen Zusammenhang nicht verstehen, das wäre für ihn ein bisschen zu wenig. Der Begriff muss in dem Zusammenhang selbst verankert sein. Man muss sagen können, was an der Sache selbst im Unterschied zu anderen Bestimmungen der Sache das ist, was man da jetzt gerade sozusagen erfunden hat. Was an der Sache ist das Wesen im Unterschied zu ihrer Substanz? Und so, solche Sachen fragt er sich. Das muss an der, also gerade für diesen Begriff Wesen gibt es dann in der neuzeitlichen Philosophie, zum Beispiel bei Kant, eine ganz andere Auffassung, da muss diese Verankerung nicht gegeben sein, ja, in dem wirklich existierenden Ding, sondern das ist dann was anderes. Ne? Also, das wird dann definiert durch das, was man über die Sache auf jeden Fall wissen muss. Ja? Aber das heißt nicht, dass das etwas sein muss, was in der Sache selber sozusagen unterscheidbar ist von anderen Bestimmungen in der Sache. Und genau dieser Punkt, dass die Einheitlichkeit, dass sozusagen der Schlüsselbegriff oder das, worum es immer geht, ist sozusagen zu erklären, was das individuelle Ding eigentlich ist und wie es möglich ist, dass es als individuelles Ding, das von allen anderen verschieden ist, trotzdem mit allen anderen individuellen Dingen in einem Austausch, in Kausalbeziehungen und so weiter steht. Also diese Fokussierung, das ist es, was für die christliche Philosophie und Theologie im Hochmittelalter sozusagen nicht der letzte Sager sein kann, sondern für so jemanden wie Thomas ist das, was dieser Theorie, sofern er sie überhaupt übernimmt, ihre Einheitlichkeit gibt, die Existenz Gottes. Der ist es, nicht das individuelle von Gott geschaffene Ding, sondern Gott ist es, in dem das alles sozusagen zusammenkommen muss. Und von dem wir nicht nur einen Begriff haben oder von dem wir nicht nur wissen, dass er ist, sondern der sozusagen selber, also dass er mit dem Begriff des Seins erfasst werden kann, sondern der vor allem selber ist, der selber existiert sozusagen. Gott selbst ist das Sein im höchsten Maß. Eine Lehre, die aus diesen traditionellen metaphysischen Zusammenhängen dann besonders wichtig wird und die wir bei dem Boetius nicht besprochen haben, Das ist eben die von den sogenannten Transzendentalien. Ne? Das heißt, diejenigen Bestimmungen, das ist auch klar, warum. Die Transzendentalien sind Bestimmungen, haben wir gesagt, im Unterschied zu den Prädikabilien. Die Prädikabilien sind Weisen, wie die allgemeinsten Begriffe ausgesagt werden über etwas. Die Transzendentalien sind Bestimmungen, die allem, worüber etwas ausgesagt werden kann, auf jeden Fall schon zukommen, bevor man überhaupt anfängt, etwas darüber auszusagen. Es hat keinen Sinn, etwas über eine Sache sagen zu wollen, von der wir zum Beispiel nicht sicher sind, ob sie überhaupt die Sache ist, über die wir etwas sagen wollen. Das ist die Bestimmung, alles was ist eine Res. Das ist ein Transzendentale. Oder alles was ist eines. Es kann eines von vielen sein, oder es kann auch ein eines sein, das aus vielen besteht, aber alles was ist eines. Was ist das eine, worüber du sagst, das und das. Und alles was ist gut und alles, was ist schön und so weiter. Das sind so, und alles, was ist in Wahrheit. Also das sind diese Transzendentalien. Das ist ganz wichtig, weil die Lehre von den Transzendentalien wird bei Thomas sehr, sehr wichtig, weil das Bestimmungen sind, die jenseits dessen sind, was über die Kategorien und in den Aussageweisen der Prädikabilien über irgendwelche Sachen gesagt werden kann. Die Transzendentalien eröffnen sozusagen die Möglichkeit, die sind sozusagen der letzte Ausblick, den man in das hat, sozusagen von unserer Sprache oder mit dem menschlichen Intellekt, der letzte Ausblick, die letzten Türen, durch die man schauen kann, in das, was wir nicht mehr verstehen können. Ne? Also wir wissen, was der Unterschied ist dazwischen, dass eine Sache existiert und eine Sache nicht existiert, aber wir wissen das nur von einzelnen Dingen, mit denen wir in unserer Erfahrung sozusagen konfrontiert sind. Aber wir wissen, wie schon der Scotus Erugena gesagt hat, nicht genau, was es für Gott, was das Sein Gottes eigentlich ist, was ein sozusagen Sein ist, das ewig ist, das nicht von anderem unterschieden ist und so weiter. Das wissen wir nicht, das sagen wir nur, sagt Thomas dann, per Analogie aus von Gott. Die Transzendentalien sind sozusagen das letzte Ding, wo man durchschauen kann, sagen, er ist im höchsten Maße gut, er ist im höchsten Maße schön, er existiert in Wahrheit, seine Art zu existieren ist das Urbild von dem, was Wahrheit ist und so weiter. Aber wir wissen nicht, was es für ihn bedeutet, aus seiner eigenen Sicht sozusagen, das alles zu sein. So können diese Transzendentalien oder manche davon umgewandelt werden in das, was man die ursprünglichen oder die allgemeinsten sogenannten Attribute Gottes nennt. Also die Allwissenheit, die Güte, die Wahrheit und so weiter. Aber im Grund ist sozusagen klar, dass sich hier dann Probleme stellen, auch wenn man diese aristotelische Logik und Wissenschaftsauffassung und Metaphysik übernommen hat, die noch ganz analog sind, denen, die bei dem Scotus Erugena da am Anfang von diesem Textstück gestellt worden sind. Fragen von der Art wie, Gott ist das Sein im höchsten Maß, die Metaphysik beschäftigt sich mit dem Sein. Was ist jetzt, wenn wir die metaphysische Erkenntnis haben, also wenn wir sozusagen erkennen, was das Sein ist, erkennen wir dann Gott? Ja, also man kann das dann auch so schnippischer umformulieren und sagen, hat Aristoteles Gott so erkannt, wie wir wollen, dass wir Gott erkennen, wenn wir uns 3 Wochen einsperren, beten, fasten und so weiter und dann sagen, jetzt habe ich dich geschaut, mein Gott, von Angesicht zu Angesicht oder so? Hat er nicht, weil der hat sich nicht eingesperrt, gefastet und so weiter. War auch ein disziplinierter Mann. Das ist ein Problem, nicht? Also das ist ein echtes Konkurrenzproblem. Die beschäftigen sich mit genau dem, wovon wir sagen, das ist unser Gott, aber wir wollen eigentlich nicht zulassen, dass wir sagen, die haben genau die Erkenntnis oder die Beziehung zu unserem Gott, die wir haben. Verstehen Sie das? Ne? Also darum genau die Sache mit diesen Transzendentalien, weil Gott ja nicht nur das oberste Prinzip einer Wissenschaft ist, Gott ist nicht nur das oberste Prinzip, sozusagen in der Theologie, wie Form und Materie die obersten Prinzipien in der Physik sind, sondern Gott ist ja selber. Er ist nicht nur ein Erklärungsgrund für das, was das Sein ist, er ist eben nicht nur Erklärungsgrund, sondern er existiert ja und ist noch dazu die Quelle allen Seins. Und da jetzt diese Sache mit, dass Gott die Quelle, also als Schöpfer sozusagen die Quelle von allem ist, was wahrhaft ist, da mache ich jetzt eine kleine, also das ist ein Problem. Das, was Sie imstande sein sollten zu verstehen, ist, worin besteht das Konkurrenzproblem zwischen Metaphysik und Theologie. Das besteht darin, dass die beiden mit dem Sein zu tun haben, aber die Theologie sozusagen für ihr Verständnis von Sein noch eine andere Ebene reklamieren muss. Sein ist für sie nicht nur Erklärungsprinzip, sondern das Sein ist für sie ein persönlich existierendes, in persönlicher Form existierendes Wesen. Ein Individuum, das aber als Individuum jetzt nicht nur von allen anderen Individuen verschieden ist, sondern vielleicht sogar im Gegenteil alle anderen Individuen in sich einbegreift. Also zum Beispiel in sich einbegreift im Sinne, das muss jetzt nicht sein, dass man sich sagt, als Teil oder so, aber zum Beispiel im Sinne seiner Fürsorge für alles andere, dass nichts von seiner Fürsorge ausgeschlossen ist zum Beispiel. Ne? Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Und diese Fürsorge für alles von Seiten Gottes wäre wieder nicht möglich, ohne seine Allwissenheit und ohne seine Allgegenwart, dass er für alles eine Fürsorge hat, setzt voraus, dass er in allem gegenwärtig ist, was existiert. Und so das sind dann diese Fragen dieser Attribute, dieser höchsten Attribute Gottes und so weiter. Jetzt kann man aber von diesem Gedanken, zu diesem Gedanken kann man, und das ist ein sehr wichtiger Punkt bei Thomas von Aquin, sozusagen, den kann man sich von einer anderen Seite auch anschauen. Nämlich, man kann ja sagen, so wie alles, was wahrhaft ist, seinen Ursprung und sein Sein in Gott hat, in diesem obersten Sein, so ist er in einer gewissen Analogie dazu so, dass diese Beziehungen der ganz verschiedenen Dinge und Arten von Dingen zueinander, also in Gott sind die alle in seiner Fürsorge und dadurch sind sie aufeinander bezogen, dass er schaut, dass es gerecht zugeht und so weiter. Ne? Genau diese Beziehungen sind es ja, die wir uns durch die wissenschaftliche Erkenntnis verständlich machen wollen. Und im Grunde sind wir ja imstande, sozusagen die Beziehungen der Dinge zueinander, also die Beziehungen der natürlichen Dinge zueinander, die Zusammenhänge zwischen diesen abstrakten Gegenständen, die Geometrie behandelt und so weiter, die Reproduktionsvorgänge der natürlichen Arten, der Organismen und so weiter, sind wir ja imstande, das zu verstehen. Wir verstehen noch nicht alles, aber wir können es verstehen. Das ist das, was die Wissenschaft macht. Aber die Sachen stehen sozusagen, alles worüber wir reden, also alle einzelnen Dinge und auch alle Arten von einzelnen Dingen, über die wir da reden, müssen wir immer unter dem Gesichtspunkt sehen, dass sie voneinander verschieden sind, dass sie sozusagen voneinander verschieden sind und in ihrer Verschiedenheit sozusagen in Wechselwirkung stehen. Im Falle Gottes ist es natürlich nicht so. Also wenn wir von Gott als einem Sein oder als einem Individuum sprechen, dann ist es eben nicht so, dass es die anderen Sachen von sich ausschließt. Ne? Und dieses Verhältnis, also dieser Umstand, dass alles, was sozusagen existiert, nur als getrenntes existieren kann und trotzdem nur in Wechselwirkung mit allem anderen existieren kann, für diesen Umstand hat Thomas von Aquin ein eigenes Wort. geprägt. Und das ist das Wort Convenientia. Die Übereinkunft, nicht? Also sozusagen die Dinge sind, die einzelnen Dinge sind alle voneinander verschieden. Ein einzelnes Ding zu sein heißt, unverwechselbar zu sein mit allen anderen Dingen und trotzdem mit anderen Dingen in einer Wechselwirkung zu stehen. Und diese Tatsache, sozusagen dieses gleichzeitigen Vereinzeltseins und in Kontakt zu stehen, das wird mit dem Ausdruck Convenientia, Übereinstimmung, ja, sozusagen bezeichnet. Und jetzt könnte man sagen, in Gott, Gott selber ist etwas, wie soll man sagen, was diese Konvenienz steuert oder so. Ja? Aber der springende Punkt, in einer Art von Analogie dazu, wie das für Gott ist, ist es auch so, dass der menschliche Intellekt, Thomas sagt so etwas, ist wie eine verallgemeinerte Konvenienz. Weil der menschliche Intellekt sozusagen zu allem eine Beziehung herstellen kann. Prinzipiell ist unser Intellekt sozusagen von der Art, oder ist unsere Seele von der Art, dass wir sozusagen, dass in ihr für alles andere, was überhaupt existiert, sozusagen eine Repräsentation möglich ist. Wir können sozusagen alles erforschen, heißt das. Nicht? Wir können uns den Gesamtzusammenhang aller geschaffenen Dinge verständlich machen in unserem Intellekt. Das besteht darin, dass wir hauptsächlich dadurch, dass wir Wissenschaft betreiben. Verstehen Sie das? Ja. Ne? Also wir selber und unsere Seele sind auch etwas Geschaffenes. Aber zwischen uns und vor allem mit dieser Seele, die wir haben, mit dieser rationalen Seele und allen anderen Dingen besteht ein großer Unterschied. Für alle anderen Dinge ist es nämlich so, dass sie nach jeweils exklusiven Gesetzmäßigkeiten, für sie charakteristischen Gesetzmäßigkeiten, mit den übrigen anderen Dingen in Wechselwirkung stehen. Ja, also sozusagen, das spiegelt sich auch wieder, ne, in der Getrenntheit der Wissenschaften. Die geometrischen Objekte, das ist auch die Ansicht des Aristoteles, interagieren nicht. Erstens einmal nicht miteinander so, das ist ein Punkt, den wir noch ausführlich besprechen müssen. Die geometrischen Objekte interagieren miteinander nicht so wie physikalische oder physische Objekte. Und vor allem interagieren die geometrischen Objekte nicht mit physischen Objekten. Aber wir können sowohl von den einen wie von den anderen eine Wissenschaft haben. Das ist der große Unterschied. Also wir sind sozusagen in einer ähnlichen Weise. Also wenn man sagt, man könnte sagen, es gibt sozusagen ein Reich der Dinge, der geschaffenen Dinge. Das steht in der Mitte. Und dann gibt es auf beiden Seiten davon sozusagen eine verallgemeinerte, eine universalisierende Instanz. Ja? Das eine ist Gott, in dem ist alles, was ist, und in dem ist dieser ganze Zusammenhang von allem mit allem begründet und lebt, aus ihm, aus seinem Willen, aus seiner Schöpferkraft heraus. Ja? Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite steht unser MI, der menschliche Intellekt, in dem auch prinzipiell alles, alle Gesetzmäßigkeiten, alle Interaktionen sich abbilden, aber eben nicht in actu, sondern nur potenziell. Wir müssen dieses Wissen sozusagen erst erwerben. Der menschliche Intellekt, das ist einer der Punkte, wo eine Metapher, die schon bei Aristoteles eine gewisse Rolle spielt, sozusagen dann sehr, sehr wichtig wird, nämlich die von der Tabula rasa. Dass die Universalität des menschlichen Intellekts eben darin besteht, dass er alles, weil er selber nicht in einer spezifischen Weise sozusagen etwas Geschaffenes ist, sondern was Universelles ist, alles aufnehmen kann. Im Unterschied zu dem göttlichen Intellekt, der als Intellekt zugleich schaffend ist und faktisch alles, was ist, geschaffen hat. Während unser Intellekt alles, was ist und alle Verhältnisse zwischen dem, was ist, aufnehmen kann. Na? Der Möglichkeit nach. Verstehen Sie das? Das ist ein sehr, sehr wichtiger wichtiger Punkt. Also man kann sagen, während bei Aristoteles diese Frage der Einheitlichkeit des Seins immer fokussiert ist auf die Sache, alles muss in dem einzelnen, für sich selbst verantwortlichen Ding sozusagen untergebracht werden können, ist die Frage der Einheitlichkeit des Seins bei Thomas von Aquin sozusagen natürlich eine Angelegenheit des höchsten Seins, das nicht nur der höchste Begriff von Sein ist, sondern das selber etwas Seiendes ist, Existierendes und alles andere geschaffen hat, also alles sozusagen schöpferisch integriert, das ist Gott und hat aber, und das kommt dazu, noch ein Pendant sozusagen in dem menschlichen Intellekt, in unserem Intellekt, der imstande ist, diese ganzen Zusammenhänge, außer eben dieser Schöpfungskraft Gottes selber, ne? Sozusagen sich einsichtig zu machen. Also alles kann hier eine Repräsentation finden. Es ist sozusagen ein Screen oder Schatten. Ist die Metapher der Schatten ist eine, die hier auch eine, die Metapher der Tabula Rasa, die Metapher der Schatten und so weiter. Das sind alles Bilder, die einem diese Parallelität klar machen sollen, dass sozusagen genauso viel da untergebracht werden kann, wie hier faktisch untergebracht ist. Hier natürlich immer unter gewissen Beschränkungen, zum Beispiel, da kann man sich dann solche Fragen stellen, wie kann ein Einzelner und so weiter, nicht? Und die Gattung als Ganze kann das realisieren und so, dann kommen solche Ideen wie Fortschritt und das ist alles sehr schwierig und vermischt sich dann, da vermischen sich dann metaphysische und erkenntnistheoretische Fragen mit eschatologischen und geschichtsphilosophischen Fragen unter Umständen, ne? Also welchen Weg die Welt nimmt, sozusagen, ob der Weg, den die Welt nimmt, sozusagen ein gleichmäßiger des Fortschritts ist oder ein gleichmäßiger des Verfalls oder ob es da bestimmte Wellenbewegungen gibt. Es ist auch Sache der Bibelauslegung dann bis zu einem hohen Grad. Also diese Sache der verallgemeinerten Konvenienz, ne? Da können Sie sehen, bei diesem Gedanken der Konvenienz, des Zusammenhangs von allem mit allem, plus der Repräsentation dieses Gesamtzusammenhangs in unserem Intellekt, der auch ein Geschaffenes unter Geschaffenem ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Dass das sozusagen eine Wiederaufnahme, und zwar eine ganz wesentlich vertiefende Wiederaufnahme ist, oder als eine solche verstanden werden kann, von diesem Habitus-Gedanken bei Abelard. Also die Abstrakta haben ihre Grundlage, die Universalien haben ihre Grundlage sozusagen, haben eine Grundlage genau dann, wenn sie in dem faktischen Zusammenhang, Gesetzmäßigkeit der Dinge zueinander verstanden werden können, plus dem, dass wir dazu, zu diesem Verhalten der Dinge, eine konstante Einstellung gebildet haben. Ne? Also dieser Konvenienzbegriff ist sozusagen eine Fortsetzung von dem Gedanken. Ein wichtiger Punkt ist eben bei Thomas von Aquin ist, dass er insofern, dass er in einer gewissen Weise natürlich jetzt noch immer eine Theorie des verschiedenen Aussagens des Seins vertritt. Also während wir hier bei Aristoteles sozusagen dieses klare Bild haben, wo man sagen könnte, auf den ersten Blick mal, diese Art von Vielfalt ist da tendenziell aufhebbar bei Thomas von Aquin in dem Sein Gottes. So gibt es aber doch bei Thomas natürlich auch sozusagen zwei fundamental verschiedene Arten über das Sein zu sprechen, nämlich so quasi, wie das Sein aus der Perspektive Gottes selbst ist, wenn wir sagen, er ist das im höchsten Maß Seiende, dann wollen wir damit eine Art von Sein ansprechen, von der wir in Wirklichkeit gar nicht wissen, wie sie ist, die wir in Wirklichkeit nicht nach dem Paradigma der Existenz von uns selber oder aller ähnlichen Dinge verstehen können, und jenem Sein, das eben den endlichen Dingen, die sozusagen in ihrer Gestalt und in ihrer zeitlichen Lebensdauer sozusagen Grenzen haben, also dass wir da, daher kennen. Also auch bei Thomas ist es so, dass das Sein nicht univok ausgesagt wird. Gott ist in einem Sinn, der höher ist als jede Bedeutung, die mit dem Wort etwas ist oder etwas existiert in unserer Umwelt oder in unserem, wie soll man sagen, Bereich geben können. Ne? Halbwegs verständlich? Oh ja, ich glaube, das ist schon verständlich. Das ist nur immer dieses Scotus Eriugena-Problem. Ja? So dass wir eben, das ist eben deswegen wichtig, weil es da um diese Abgrenzung auch zwischen Metaphysik und Theologie geht. Auch die tiefste metaphysische Einsicht darin, was das Sein eigentlich ist, erschließt uns noch nicht, was es für Gott selber heißt, zu sein. Und insbesondere zum Beispiel, wie wir uns das vorstellen sollen, dass ein Erkennen zugleich ein Tätigsein ist. Für uns ist das Erkennen und das Handeln sind zwei Sachen, die sozusagen immer getrennt werden können, während Gott dadurch, dass er, also für Gott das Erkennen und das Schaffen sozusagen zusammenfallen. Ja?
Ich habe ein gewisses Problem damit, dass die Theologie jetzt plötzlich eine Wissenschaft sein soll. Das ist doch eigentlich der totale Widerspruch. Glaube und Beweis. Theologie
vielleicht kommen wir da noch dazu. Sagen wir, ja, ich hoffe, wir kommen noch. Ja, wir kommen noch dazu. Genau. Man kann sagen, dass das, wie soll man sagen, das Problem, dass die Anstrengung existiert, aber das ist nicht auf der Ebene gelöst worden, dass man gesagt hat, die Theologie kann keine Wissenschaft sein, sondern man hat gesagt, solche Leute wie Thomas haben gesagt, Theologie ist eine Wissenschaft. Das Problem existiert weiter, aber das existiert an einem spezifischeren Punkt, sozusagen viel eingegrenzter, nämlich als das Problem der Gottesbeweise. Ne? Kann man sagen, so ist das gehandhabt worden. Ne? Die Frage, was eigentlich ein Gottesbeweis ist und was es heißen kann, die Existenz Gottes zu beweisen, wenn wir doch gar nicht wissen, was es für Gott selber heißt, zu existieren. Das ist ein Problem. Aber das ist sozusagen... Das Problem ist, wie soll man sagen, auf diesen einen Punkt komprimiert worden. Ne? Also wie soll man sagen, na, das ist eben so, wie wenn man sagt, das ist wie diese Alternative, wenn man sagt, na gut, natürlich müssen die Kommunen auf allen Ebenen staatlicher Organisation sofern sie verpflichtet sind, langfristig den Wertbestand irgendwelcher Finanzen zu garantieren, sich auch dazu der Instrumente bedienen, die erforderlich sind und können nicht sozusagen ihre Finanzgebarung sozusagen vollkommen abhängig machen von den Schwankungen von irgendwelchen Märkten, sondern wenn die Finanzwissenschaft oder die Entwicklung der Finanztechnologie sozusagen Mittel anbietet, wie man sich gegen diese Schwankungen wehren kann, dann müssen die, wenn sie ihren Auftrag sozusagen der Sicherung erfüllen wollen, müssen sich dieser Mittel auch bedienen. Und jetzt kann man sagen, wenn Gegenbeispiele zeigen, also dass diese Lizenz sozusagen sich dieser selben Mittel zu bedienen, die auch egoistische Interessen verfolgende Institutionen gebrauchen, dazu führt, dass so viel Geld verspekuliert wird, also mehr verspekuliert, mehr verloren geht, als in Aussicht gestellt wird, dass man gewinnen kann, dann darf das nicht so sein. Und dann gibt es eben die Strategie, dass man sagt, also gut, verzichten wir drauf, der Staat kauft nur mehr Gold für seine Reserven oder irgend sowas. Nicht? Und die Leute haben dann so kleine Schmähzofen oder ja. Oder man sagt, nein, wir erlauben es doch, aber wir fokussieren auf eine bestimmte Sache, die nicht sein darf, so quasi. Verstehen Sie? Also so hat man gesagt, wenn wir da existieren wollen, das ist auch eine Entscheidungsfrage natürlich. Also da ist auch gestritten worden. Einige Jahrzehnte hindurch ist um diese Frage der Auffassung der Theologie als einer Wissenschaft gestritten worden. Und Thomas von Aquin selber ist ja auch einmal Opfer so einer Untersagung oder eines Verbots geworden, weil er zu sozusagen aristotelisch war, zu weltlich gewesen ist. Aber das ist auch eine Entscheidungsfrage, dass man sagt, nein, wir steigen jetzt auf diesen Zug auf und wir sind jetzt der Wissenschaft und das heißt, wir können argumentieren. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das ist der, wir sind sozusagen argumentationsfähig, wir können mit denen, die diese und jene anderen Wissenschaften betreiben, auf eine gemeinsame Basis gestellt werden. Die Frage, ob diese Art der Wissenschaftlichkeit der Theologie auch genau diejenige Art von Zugang zu Gott, die angestrebt wird, sozusagen auch schon leisten kann, das ist eine andere Frage, das bleibt über. Das ist ihm auch vollkommen bewusst gewesen. Das diskutieren wir ja gerade. Also da geht es genau um das Ausloten der Grenzen. Wie viel kann man da in dieser Rationalität, wie weit kann man da kommen? Und eben solche Grenzen festzulegen, auf eine begründete Weise und nicht nur so nach Gusto und Geschmack, wie die Leute da im 11. Jahrhundert hin und her diskutiert haben und gesagt haben, der zieht alles in Zweifel oder nein, Freunde, das hat gar keinen Sinn, dass man da denkt man gar nicht drüber nach, das glauben wir einfach. Ne? Und so. Während hier versucht wird, sozusagen ein für alle Mal festzulegen, wo eine bestimmte Grenze liegt, jenseits derer man nur glauben kann oder nicht, aber dann wird es wenigstens das Gebiet gesichert, wo der Glaube gestützt werden kann durch Argumentation. Sehr, 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 sehr wichtig. Also, jetzt muss ich ja aufhören. Jetzt muss ich eigentlich aufhören für heute. Aber ich hoffe, Sie haben das einigermaßen verstanden. Das ist das, worauf es ankommt, also diese letzte Frage. Also in welche Lage bringt sozusagen die Rezeption der wissenschaftstheoretischen, der logischen Schriften des Aristoteles, speziell nämlich dieser Schrift, was bedeutet die an Neuem für das Verhältnis von Theologie, von christlicher Theologie und sagen wir jetzt philosophische Argumentation im weitesten Sinn. Es hat, dieses Verhältnis war schon immer virulent, es hat immer schon die Philosophie gegeben und auch aristotelische Philosophie eben über diese ganzen Fragen, über die Universalien, die Bedeutung der Namen und diese ganzen Dinge, die wir besprochen haben. Aber mit diesen wissenschaftstheoretischen Schriften tritt da eine neue Situation ein. Und natürlich, das können wir nicht so ausführlich, das sind rasend interessante Sachen, die da jetzt speziell direkt die Metaphysik betreffen. Das ist wirklich ganz, ganz oberflächlich, was wir hier da bereden. Und da fehlt mir auch was, da habe ich jetzt noch was. Aber jetzt bin ich sozusagen echt eine Stunde im Rückstand, weil ich heute schon mit Naturphilosophie beginnen wollte. Wir haben nächste Woche noch einmal die Vorlesung und dann sind die Weihnachtsferien, dann gibt es noch drei Vorlesungen. Ne? Okay, also komischerweise wird die Frühjahrszeit Renaissance ein bisschen zu kurz kommen, aber ich werde dann da auch noch was drüber erzählen. Danke für heute.